Ja, der Oszillop als modernes Gleichnis. Oszillop mehr als nur ein Lauf. So habe ich die Predigt heute überschrieben. Zum einen, weil es ja tatsächlich mehr als nur ein Lauf ist. Es sind 6 Läufe. Und zum anderen habe ich gedacht, könnte der Oszillop vielleicht mehr als nur Laufen bieten, sondern eben auch übertragbar sein aufs Leben, aufs Glaubensleben. Und somit ist diese Predigt heute auch in 6 Etappen eingeteilt. Aber keine Sorge, Johann, wir werden es rechtzeitig zum Start Dienstag schaffen. Und ich fange am Anfang an. Die erste Etappe, die führt uns dieses Jahr wieder von Leer nach Holtland. 10,5 Kilometer. Behutsam starten, sagt Edzard Wirtjes, der Organisator und erfahrener Läufer, und er wiederholt es Jahr für Jahr. Das Wichtigste zu Beginn des Oszillops ist behutsam starten, angemessen loslaufen. Du kannst den Oszillop nicht in den ersten 2 Etappen gewinnen, wohl aber verlieren, sagt er jedes Jahr wieder. Und mit Gewinnen und Verlieren sind nicht nur die Vorne-Wegläufer, die Topläuferinnen gemeint, sondern alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Jeder hat ja sein eigenes persönliches Ziel bei so einer Laufveranstaltung. Ein paar wollen sicher tatsächlich den Oszillop gewinnen. Das ist auch gut und richtig so und faszinierend, finde ich. Einige wollen es vielleicht mal unter die Top 100 schaffen. Vielleicht will jemand persönliche Bestzeit laufen. Vielleicht will auch eine Gruppe einfach gemeinsam laufen. Oder man will einfach in Bensersiel am Meer ankommen. Unterschiedliche Ziele. Aber all diese Ziele kann man eben nicht in den ersten 2 Etappen erreichen. Wohl aber verlieren. Behutsam starten, achtsam starten, angemessen, im guten Wohlfühltempo, nicht überpesen, nicht zu schnell angehen. Das ist das Wichtigste in den ersten 2 Etappen. Und ich finde, das können wir durchaus übertragen, auch aufs Glaubensleben. Achtsam, behutsam, angemessen glauben. Jesus wurde mal gefragt, was ist denn das Wichtigste im Glaubensleben? Und Jesus fragte zurück, ganz clever, was meinst du denn, ist das Wichtigste im Glaubensleben? Und der Typ, ein frommer Mann, der antwortete, naja, Gott zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzer Kraft und seine Nächsten zu lieben wie sich selbst. Das hatte er aus dem Ersten Testament gelernt. Und Jesus sagte, richtig, das ist das Wichtigste. Das reichte dem Typen aber noch nicht und er fragt nochmal nach. Ja, Gott lieben ist okay, kriege ich hin. Mich selbst lieben, ja, mal mehr, mal weniger, aber auch okay. Aber wer ist denn mein Nächster, fragt er. Und dann erzählt Jesus eine Geschichte, eine Läufergeschichte. Jemand läuft von Jericho nach Jerusalem. Das sind etwa 36 Kilometer, ein halber Oszillop. Unterwegs bricht er zusammen. Nicht, weil er zu schnell losgelaufen wäre, sondern weil er überfallen wird. Es gibt böse Menschen in dieser Welt. Das merken wir gerade jetzt in diesen Zeiten wieder, oder? Böse Menschen können keine Läufer sein, oder? Der Überfallene wird schwer verletzt zurückgelassen. 2 weitere Läufer auf der Strecke sehen ihn da liegen, kümmern sich aber nicht, sie laufen weiter. Sie haben ihre eigenen Ziele, sie möchten vielleicht persönliche Bestzeit laufen, sie möchten vielleicht schnell zum Feierabend kommen. Höchstwahrscheinlich sind es sogar sehr hohe und sehr ehrenwerte Ziele, dass sie sagen, sie wollen Gott von ganzem Herzen, mit ganzem Körper und mit ganzer Seele dienen. Und ihrer Meinung nach, so hatten sie es gelernt, war es für sie schlicht verboten, dass sie, wenn sie aus der Kirche kommen, mit Blut und mit schmuddeligen Menschen in Berührung kommen. Es war für sie verboten und ist ja auch ein bisschen eklig. Sie laufen vorbei. Dann kommt aber doch noch einer, der sich um den Verletzten kümmert, der ihn wäscht, der seine Wunden versorgt und ihn sogar unterbringt und weiter für ihn sorgen lässt, der das so alles für ihn bezahlt, der wurde ja auch ausgeraubt, der hatte ja nichts mehr. Und erst dann macht sich dieser Dritte wieder auf die Strecke und läuft weiter. Das ist die Geschichte, die Jesus erzählt. Und Jesus fragt am Ende zurück, wer ist denn nun der Nächste? Wer ist dem Überfallenen denn jetzt zum Mitmenschen geworden? Naja, derjenige, der barmherzig war, der seinen Lauf unterbrochen hat, der ihm geholfen hat, ist die Antwort. Richtig, sagt Jesus dann mach es auch so. Barmherzigkeit und Nächstenliebe ist hoffentlich auch für uns Läufer und Läuferinnen in den nächsten 3 Wochen beim Laufen wichtiger als die Frage, ob ich 2 Plätze oder eine Startgruppe weiter vorne liege oder am Ende 3 Minuten schneller bin. Behutsam, achtsam starten. Auf andere achten ist sowieso immer noch in allen Lebenssituationen wichtig in diesen merkwürdigen Pandemiezeiten. Lass uns doch froh sein und deshalb vernünftig sein, dass wir wieder gemeinsam laufen können. Auf andere achten, auf sich selbst achten. Barmherzigkeit und Nächstenliebe ist hoffentlich im echten Leben wichtiger, als nächste Ziele zu erreichen oder egoistische oder religiöse Einstellungen nachzugeben. Behutsam starten, auf sich selbst und andere achten, das gilt dann auch für die 2. Etappe. Die führt von Holtland zum Gut Stiekelkamp, 8,8 Kilometer. Das ist die kürzeste Etappe, aber eben auch kein Sprint. Auch da gilt, fangt behutsam an, im für euch normalen 10-Kilometer Lauftempo. Und dann vielleicht bei 4-5 Kilometern kann man vielleicht etwas schneller werden, je nach Tagesform und auch je nach Wetterlage. Die kürzeste Etappe. Kennt ihr das kürzeste Gebet? Die kürzeste Verbindung zu Gott? Die geht so. Gesehen? Die geht so. Der Läufergruß, der Läuferinnengruß, wenn man sich unterwegs begegnet. Einmal kurz die Hand heben, vielleicht 3 Finger, so begrüßt man sich. Und das kann eben auch Gebet sein. Ein Gebet ganz ohne Worte, das ausdrücken kann, danke Gott. Das ausdrücken kann, hilf mir doch Gott. Das auch ausdrücken kann, hilf den anderen doch Gott. Je nach Tagesform und Gefühlslage, je nach Wahrnehmung, das kürzeste Gebet, um auszudrücken, Gott zu lieben und zu achten und ihm zu vertrauen. Die kürzeste Etappe schon vorbei, die 1. Woche ist schon geschafft. Die 3. Etappe startet dann in Backband und führt uns nach Holtrop, 11,9 Kilometer, die Mühlenetappe. Ein Großteil auf dem Ostfriesland-Wanderweg auf der ganz ursprünglichen Ossilob-Strecke. Und auch da kommt jedes Jahr wieder ein Hinweis, nämlich so und so viele Mühlen sind von der Strecke aus zu sehen. Und jedes Jahr wieder nehme ich mir vor, die Mühlen tatsächlich zu zählen. Und jedes Jahr wieder komme ich doch nicht auf die Zahl. Weil ich dann doch zwischendurch mit Laufen beschäftigt war oder mich von den Zuschauern habe beeindrucken lassen oder doch mehr auf die Landschaft geachtet habe. Ich weiß nicht, ich habe es noch nie zählen können, wie viele Mühlen an der Strecke sind. Ich werde versuchen, dieses Jahr mal genau darauf zu achten. Und mit biblischen Geschichten geht es mir ganz ähnlich, gerade mit den etwas besser bekannten Geschichten. Wie zum Beispiel die, die ich gerade erzählt habe vom barmherzigen Samariter aus Lukas 10. Da geht es mir ähnlich wie auf der Mühlenetappe, dass ich beim Lesen doch irgendwie abgelenkt bin, gedanklich mit was anderem beschäftigt bin, wird schon stimmen, Nächstenliebe und Verletztenhilfe, ja, ist ja gut. Wird schon stimmen, so und so viele Mühlen, ja, ist ja gut. Aber in Vorbereitung auf diese Predigt heute sind mir die Verse 36 und 37 aus Lukas 10 besonders aufgefallen Und die können tatsächlich auch nochmal einen ganz anderen Blick auf den ganzen Text werfen. Jesus fragt da, wer von den dreien ist dem Mann, der vor den Räubern überfallen wurde, als Mitmensch begegnet? Wer ist dem zum Nächsten geworden? Naja, derjenige, der ihm geholfen hat, antwortet ja der Schriftgelehrte. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, heißt das Gebot. Wer ist denn mein Nächster, war die Frage des Schriftgelehrten. Und Jesus fragt zurück, wer ist dem Überfallenen zum Nächsten geworden? Das heißt, der Überfallene ist gar nicht der Nächste, sondern der, der ihm geholfen hat, ist ihm zum Nächsten geworden. Und wer soll wen lieben? Der, dem geholfen wurde, der soll den lieben, der ihm geholfen hat. Und das ist doch eine kuriose Entdeckung in dieser altbekannten Geschichte, oder? Und dass Jesus sich selbst meint in diesem Beispiel, als barmherziger Samariter, als Helfer, als derjenige, der fürsorglich, liebevoll handelt, der für in Not geratene Menschen einsteht und bezahlt. Dass Jesus sich selbst meint, schreiben einige Theologen und kann ich gut nachvollziehen. Jesus als Helfer, als Unterstützer, als derjenige, der da ist und da bleibt, wenn alle anderen einfach weiterlaufen. Das kann ich gut nachvollziehen. Das jetzt weiter auszuführen, würde jetzt sicher den Rahmen sprengen. Ich möchte nur Mut machen, wenn du mal in der Bibel liest oder eine biblische Geschichte hörst, mal ganz anders hineinzulesen und hineinzuhören. Vielleicht etwas neu und anders verstehen und dem dann nachzugehen. Vielleicht kommst du dann auf deine ursprünglichen Gedanken irgendwann wieder zurück. Das ist okay. Aber vielleicht stecken auch ganz neue Erkenntnisse darin. Wie auf der Mühlenetappe. Vielleicht kommt es auf die Anzahl, die zu sehen sind, gar nicht an, sondern die Landschaft und die Zuschauerinnen und Zuschauer sind doch interessanter oder ein Gedanke, der gerade aufkommt. Genau hingucken und wahrnehmen, Ossilob, mehr als nur ein Lauf. Ich komme zur vierten Etappe. Aurich, genau 10 Kilometer. Eine Stadtetappe, ein Citylauf von Aurich-Egels in die Innenstadt. Und in diesem Abschnitt möchte ich auf die Zuschauer und Zuschauerinnen eingehen. Die sind wichtig, sehr wichtig. Und wenn du beim Ossilob nicht mitmachen kannst oder willst, aber zugucken kannst und willst, du bist wichtig. Sportveranstaltungen wie der Ossilob, wie die Bundesliga, wie Olympische Spiele, ohne Zuschauer und Zuschauerinnen, das geht, ja, ist aber doof. Ossilob anders, die letzten 2 Jahre, schön, dass das möglich gemacht wurde, ich fand es auch gut, aber eben anders. Ohne Zuschauer und Zuschauerinnen ist einfach nicht die Atmosphäre da, die sonst da ist. Zuschauer und Zuschauerinnen sind wichtig und helfen uns Läufern und Läuferinnen, wenn es eben mal nicht mehr so gut geht. Oder zum Ende hin, zum Ende der Etappen, nochmal die letzten Reserven zu mobilisieren, da hilft der Zuspruch und die Ermutigung von außen. Und ich finde, Zuschauer und Zuschauerinnen sind wichtig, auch in unseren Gemeinden. Lasst die Menschen doch einfach kommen zu christlichen Veranstaltungen und lasst sie dann auch wieder gehen, nachdem die Veranstaltung zu Ende ist. Es ist doch schön und bereichernd für alle, wenn Menschen dabei sind. Warum denken wir Christen immer, wir müssen die Leute sofort irgendwo einbinden? Beim Ossilob kann und muss auch nicht jede und jeder mitlaufen. Freu dich doch, wenn Menschen einfach irgendwie dabei sind. Und natürlich gibt es unterwegs auch mal einen Spruch von Läufern an die Zuschauer, Hermann, trägt die Turnbüchs an und lob mit. Und manch einer sagt dann, ja, Komfort. Oder nimmt es sich fürs nächste Jahr vor. Das ist auch gut so. aber auch das Zuschauen, das Zugucken an sich, einfach da sein, dabei sein, hat seine Berechtigung, sowohl beim Ossilob und ich finde auch in unseren christlichen Gemeinden. Die fünfte Etappe, die letzte Woche beginnt, es geht jetzt von Plaggenburg bis Dunum. 11,3 Kilometer, das Gesamtziel ist schon fast in Sicht. Und der Ossilob ist in Etappen, in Teilabschnitte, in Teilziele eingeteilt. Und die einzelnen Etappen sind wiederum in Kilometerabschnitte eingeteilt. Bei jedem Kilometer steht ein Schild und da ist eine Linie über die Straße gezogen. Die GPS-Uhren piepen da, wenn man darüber läuft, dass ein Kilometer rum sind und so weiter. Bei Kreuzungen und Abzweigungen stehen Streckenposten und weisen uns den Weg, wo es lang geht. Und etwa die letzten 2 Kilometer bekommen wir auch akustische Orientierung, wenn wir Heino Krüger, die Stimme des Ossilobs, schon hören können. Dann ist es nicht mehr weit. All das sind Orientierungspunkte beim Ossilob. Dass wir wissen, wo wir gerade sind, wo es lang geht und wie weit es noch ist. Wie wir unsere Kräfte einteilen können. Was gibt dir in deinem Leben Orientierung? Was hilft dir im Glaubensleben auf dem Weg zu bleiben? Als Jesus dies gefragt wurde, was denn die wichtigste Orientierung, das wichtigste Gebot sei, da fragte er zurück, was steht denn geschrieben? Was liest du? Und der Schriftgelehrte antwortete, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer und du sollst den Herrn dienen, den Herrn deinen Gott lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Dies und das andere ist das, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist aber kein anderes Gebot größer als diese beiden. Das ist richtig, sagte Jesus. Und dann kommt die Nachfrage, wer ist denn mein Nächster? Und dann die Geschichte, das hatten wir vorhin schon. Wenn wir aber diesen Satz aus dem 5. Buch Mose in der hebräischen Bibel nochmal genauer angucken, dann machen wir Läuferinnen und Läufer da eine wundersame und eine wunderbare Entdeckung. Denn das hebräische Wort Nefesh, das Luther mit Seele übersetzt hat, meint den Atem, der Menschen und Tiere zu lebendigen Wesen macht. Es meint die Lebenskraft, was die Seele ja auch meint. Aber es bedeutet konkreter eben auch die Kehle, Atem und das Leben an sich. Also heißt es, du sollst deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Atem, deiner Kehle und mit deiner ganzen Kraft. Das ist doch wohl ein Vers für Ausdauersportler, oder? Das ist uns vertraut. Diese körperlichen Anstrengungen kennen wir. Den Herzschlag, die Atmung, die Muskulatur. Und all das können wir trainieren, haben wir trainiert, damit wir am Dienstag starten können und dann 6 Etappen einigermaßen gut absolvieren können. Und ich denke, so können wir auch wichtige Orientierung im Glaubensleben trainieren. Gott lieben, Gott vertrauen, sich mit Gott auseinandersetzen. Das ist wie ein sportliches Training. Von nichts kommt da nichts. Und auch der Mix von Aktivsein und Regeneration, von Aktivsein und Nichtstun bringt uns weiter. Sowohl im Lauftraining, wie im Leben, wie im Glaubensleben. Und dann sind wir schon bei der 6. Etappe. Von Dunum nach Bensasil. Die letzten 11,1 Kilometer. Da geht es durch die Stadt Esens und dann auf den Deich Richtung Bensasil. Und auf dem Deich, da ist immer Gegenwind, oder? Immer ist da Gegenwind. Und auch das gibt es doch im Leben. Man ist unterwegs, man meint, jetzt müsste das Ziel doch bald kommen, jetzt haben wir es doch bald überstanden und dann gibt's noch mal richtig Gegenwind. Dann wird's kalt und man hat den Eindruck, überhaupt nicht vorwärts zu kommen. Leider kommt das im Leben immer wieder vor. Und ich habe abschließend noch zwei Beispiele, die Mut machen sollen, durchzuhalten und weiterzumachen, weiterzulaufen. Beim Oszilop auf dem Deich, aber besonders eben im Leben, wenn es gerade schwer ist und dann auch noch Gegenwind dazukommt. Das Beispiel habe ich aus einer anderen Predigt übernommen. Kennt ihr vielleicht schon, aber das macht ja nichts. Das erste Beispiel ist dieses Seil. Das ist ein Beispiel für ein Oszilop. Dieses blaue Stück ist unsere Teilnahme am Oszilop. Egal, ob du von Anfang an jede Etappe mitgelaufen bist oder ob du dieses Jahr das erste Mal mitläufst oder nur hin und wieder eine Etappe mal als Tagesläufer dabei bist. Dieses blaue ist die Teilnahme am Oszilop und der Rest ist dein Leben. Mach dir keine Gedanken, wenn es beim Oszilop mal nicht so gut geht, wenn es Gegenwind gibt auf dem Deich nach Bensersiel. Es kommt noch so viel an Lebenszeit hinterher. Und wenn man genau hinguckt, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber dieses Orangene hat immer blaue Einsprenkelungen. Also der Oszilop, das Laufen, hat Auswirkungen auf dein Leben. Egal, ob es auch mal mit oder ohne Gegenwind ist. Und das zweite Beispiel, ist dieses Seil. Und jetzt steht dieses Seil und dieser blaue Bereich, der blaue Bereich steht für unser ganzes Leben. Und das hier, was noch hinterherkommt, also das, was hier noch hinterherkommt, also, ja, das, was hier noch, ich lasse es so, das, was hier noch hinterherkommt, das ist die Ewigkeit. Macht euch keine Gedanken, wenn es in diesem kleinen Bereich mal etwas schlechter läuft. Es kommt noch so viel Zeit mit Jesus, bei Gott dazu. Und Gott selbst wird dann bei uns, bei den Menschen wohnen. Gott selbst wird dann jede Träne abwischen von unseren Augen, heißt es in Offenbarung 21. Jede Träne wird er abwischen. Die Geweinten und die Ungeweinten. Die Tränen vor Anstrengung, weil es einfach nicht mehr geht. Die Tränen der Kämpfe, der Inneren und der Äußeren. Die Tränen der Wut, der Angst und Verzweiflung und natürlich die Tränen der Trauer und Enttäuschung, die wird er abwischen. Und diese Tränen wird es nicht mehr geben in dieser ganzen langen Zeit, die dann noch kommt. Freudentränen, die bleiben, das glaube ich schon, da bin ich mir sicher. Freudentränen wird es vielleicht auch in diesem Jahr in Bensersiel geben, wenn der Oszilop dann in 3 Wochen geschafft ist. Der Oszilop, mehr als nur ein Lauf, auch ein Beispiel fürs Leben, oder? Amen. Ich bete. Ja Gott, und das ist mein Gebet, dass wir uns mehr und mehr mit dir beschäftigen, dass wir unsere Mitmenschen im Blick haben und auch auf uns selbst achten und uns selbst achten. Hilf du doch dabei. Steh uns bei und lauf du unseren Lebenslauf mit. Gib uns Orientierung und Lauf und Lebenshilfe, die dann vielleicht auch mal zu Freudentränen führen. Danke für deine Barmherzigkeit und deine Liebe. Danke für deine Fürsorge. Amen.